Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute mit dem Thema Demenz. Wo ist die Ursache von Demenz oder eben auch von nicht mehr so hoher Intelligenz von vielen Menschen heutzutage im Verhältnis auch zu früher? Das ist ja auch in der PISA-Studie gut dokumentiert. Ich möchte heute mit einem Experten das ein bisschen diskutieren. Was können wir tun, um die Intelligenz wieder hochzutreiben oder eben einer Demenz entgegenzuwirken? Und dazu ist es mir eine große Ehre und Freude, Ihnen den Dr. Professor Harald Wallach vorstellen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, lieber Harald.
Gern willkommen. Und danke für die Einladung.
Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, im Bereich Intelligenz und Demenz. Fangen wir an mit der Demenz. Was ist aus deiner Sichtweise her eigentlich die historischen Hintergründe, dass ein Mensch zu Demenz neigen kann?
Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich eine kluge und erschöpfende Antwort drauf gibt. Aber ich finde, man sieht, dass es auf jeden Fall was mit unserem Lebensstil zu tun hat, weil die ganzen Forschungen, die versucht haben, das auf bestimmte Ursächlichkeiten im Rahmen unseres Gehirns runterzubrechen, die sind eigentlich nicht sonderlich erfolgreich gewesen, finde ich. Das muss man zugeben. Und daher ist es aus meiner Sicht eigentlich eine Lebensstilerkrankung, die sehr viel zu tun hat mit unterschiedlichen Aspekten des modernen Lebensstils. Da könnten wir jetzt auf die Informationsüberflutung eingehen, da können wir auf die Vereinzelung eingehen. Aber vielleicht ist sogar die Nahrung und auch unter Umständen Toxine aus der Umwelt eine wichtige Quelle. Aber vielleicht ist es sogar am sinnvollsten, wenn wir, um diese beiden Themen zu verbinden, jetzt auf einen Aspekt eingehen. Und damit will ich nicht suggerieren, dass das der einzige und der wichtigste ist, sondern nur einer von dem großen Ensemble von Effekten. Und das wäre die Rolle von essentiellen Fettsäuren, speziell Omega-3-Fettsäuren.
Das hatte ich noch als Kind gekriegt, in einer kleinen Kapsel. Mhm. Lebertran hieß das noch.
Deswegen sind wir alle so schlau, ne?
Aber es ist heute kein Thema mehr, oder? Kinder kriegen das gar nicht mehr.
Ich glaube nicht, dass es noch verwendet wird, aber das ist eigentlich ganz klug gewesen, weil damals schon klar war, dass diese Omega-3-Fettsäuren ganz zentral sind für den Aufbau des Nervensystems. Und dafür ist es vielleicht wichtig zu verstehen, dass wir zwei Typen von essentiellen Fettsäuren mit unserer Nahrung uns zuführen müssen. Die heißen essentiell, weil wir sie eben nicht selber aufbauen können, sondern wir müssen sie zuführen mit der Nahrung. Also so ein typischer Stoff, der für uns essentiell ist, ist Vitamin C. Alle Vitamine sind essentiell, die müssen wir mit der Nahrung zuführen. Hunde müssen sich kein Vitamin C mit der Nahrung zuführen, weil die können das selber erzeugen. Deswegen fressen Hunde keinen Salat und auch keine Orangen. Die brauchen das nicht, aber sie erzeugen selber. Deswegen ist Vitamin C für Hunde nicht essentiell, für uns schon. Mhm. Und im selben Sinne sind für uns essentielle Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren essentiell. Wir müssen sie mit der Nahrung zuführen und idealerweise führen wir die uns in einer Balance von 1:1 zu, Mengenverhältnis.
Ja? Früher.
Ja, idealerweise tun wir das. Und wenn man jetzt so medizinarchäologische Untersuchungen anguckt, dann war es wohl bis ungefähr 1850, 60 so, dass wir die im Mengenverhältnis 1:1 zugeführt haben. Das war wohl über die Entwicklungsgeschichte des Menschen hinweg das Verhältnis. Und es scheint physiologisch das Optimale zu sein. Das liegt ganz einfach daran, dass die sehr ähnlich sind und dass sie durch die gleiche Kette von biochemischen Umwandlungsprozessen im Körper gehen müssen, damit die Endprodukte rauskommen, die der Körper braucht. Ja? Mhm. Also die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen, das sind die Vorstufen. Dann kommen sehr komplizierte biochemische Umwandlungsprozesse, da kommen Enzyme dran, Elongasen und weiß ich was alles. Und am Ende kommen die Stoffe raus, die der Organismus braucht. Und das sind zum einen Aufbaustoffe fürs Neuronenwachstum und für die Membranflüssigkeit bzw. Membranstabilität. Und zum anderen sind es Vorläufer von Zytokinen, also von Stoffen, die das Immunsystem verwendet, um zu signalisieren. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, diese Omega-6 und die Omega-3-Fettsäuren, die haben ziemlich gegenläufige Endprodukte. Ja? Die Omega-3-Fettsäuren sind dafür da, dass das Membranwachstum vor allem in den Neuronen, aber auch anderswo vorangeht und die Fluidität der Membranen erhalten bleibt. Ja, immer wenn wir was lernen, dann baut das Gehirn neue Verzweigungen, neue Axone, neue Dendriten werden gebildet, auch neue Neuronen werden gebildet. Und um diese Neubildungsprozesse zu unterstützen, müssen Phospholipide vorhanden sein. Und diese Phospholipide, die werden vor allem aus Omega-3-Fettsäuren zusammengebaut. Dann müssen diese Membranen aber auch eine bestimmte Stabilität haben. Und diese Stabilität wird durch Strukturen oder andere Typen von Phospholipiden gewährleistet, die von Omega-6-Fettsäuren ausgehen. Und deswegen brauchen wir eine Balance. Wenn wir jetzt aber diese Balance verlieren, dann kann dieser Neuorientierungsprozess im Gehirn nicht mehr so leicht vonstatten gehen. Dann lernen wir nicht mehr so gut Neues und dann kann auch das Umbauen des Gehirns, das immer passiert, weil wir uns anpassen, nicht mehr so leicht vonstatten gehen. Immunologisch ist es so, dass die Omega-6-Fettsäuren Vorläufer für entzündungsfördernde Zytokine sind. Also für Zytokine, die für das Vorantreiben des Entzündungsprozesses wichtig sind. Das brauchen wir immer dann, wenn wir immunologische Abwehr machen. Ja? Mhm. Und die Omega-3-Fettsäuren sind Vorläufer für entzündungshemmende Zytokine. Und die brauchen wir immer dann, wenn wir den Immunprozess zurückregulieren wollen. Nun ist es wichtig zu verstehen und zu wissen, dass durch die Nahrungsumstellung der letzten Generationen die Zufuhr von Omega-6-Fettsäuren massiv zugenommen und die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren massiv abgenommen hat. Das bedeutet, das physiologisch ideale Verhältnis 1:1, Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren, das kommt praktisch nicht mehr vor. Wenn man bei uns in Europa große Untersuchungen macht, dann ist das Verhältnis 1:6, 1:7, 1:8, 1:10. Und bei Kindern zum Beispiel mit auffälligen Entwicklungsstörungen ist es oftmals 1:20, 1:40. Gute Kollegen, die das dokumentiert haben in ihrer Praxis, die haben solche Fälle gesehen. Ja. In Amerika ist das Verhältnis ungefähr 1:15. Es gibt eine Meta-Analyse zu Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Da ist im Vergleich zu gesunden Kindern das Verhältnis 1:9. Bei gesunden Kindern ist es ungefähr 1:6, 1:5, auch schon so hoch, aber niedriger. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass die Regenerationsprozesse des Gehirns, die Wachstumsprozesse, die wir beim Lernen brauchen und die Verzweigungen, die notwendig sind, um einfach Intelligenz zu erzeugen, es schwerer haben in unserer Generation oder in den jetzt heranwachsenden Generationen, ganz einfach, weil es zu wenig Omega-3 und zu viel Omega-6-Versorgung gibt.
Hat man das auch untersucht, dass man Menschen jetzt dieses Verhältnis wieder auf 1:1 einstellt? Und dann
man versucht es immer wieder mal. Da gibt es auch ein paar Daten dazu. Ich kenne jetzt nicht die gesamte Literatur, aber man weiß es zum Beispiel bei verschiedenen psychologischen Problemen wird es immer wieder mal gemacht. Das ist nicht ganz leicht, weil da muss man natürlich relativ lang intervenieren, mit relativ hohen Dosen, über lange Zeit, und das hat dann wieder andere Probleme. Aber das sieht man durchaus, dass man zum Beispiel bei manchen depressiven Störungen oder bei manchen psychiatrischen Störungen mit solchen Interventionen Erfolg haben kann. Nicht bei allen, aber bei manchen. Ich weiß es von diesen Ärzten, die das bei Kindern dokumentiert haben. Die haben mit massiven Dosen Omega-3 bei Kindern mit Entwicklungsstörungen interveniert und sehen dann in der Regel, dass sich dieses Verhältnis verändert und dass die Veränderung des Verhältnisses auch mit einer Besserung der Symptomatik einhergeht. Mhm. Und was wahrscheinlich interessant wäre, da gibt es aber noch relativ wenig Studien dazu, wäre das über längere Zeit bei Menschen mit Problemen, kognitiven Problemen zu tun. Ist mir aber nicht bekannt, dass das schon groß untersucht worden wäre. Aber ich muss gestehen, ich habe die Literatur jetzt auch nicht auf Interventionen untersucht. Wir haben vor einer Weile mal eine Meta-Analyse gemacht, wo wir das Verhältnis Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, also nicht die absolute Menge, sondern das Verhältnis, weil das zentral ist, untersucht haben. Und da sieht man den Zusammenhang mit kognitivem Abbau. Also bei Menschen, bei denen dieses Verhältnis schlechter ist, ist der kognitive Abbau beschleunigt. Mhm. Wir haben auch eine Studie gemacht, wo wir nachgeguckt haben, was eigentlich den Erfolg von Kindern im PISA-Test determiniert. Das ist jetzt eigentlich eher eine, ich würde mal sagen, so eine Gelegenheitsstudie gewesen. Das haben wir mal so aus Interesse gemacht. Da haben wir die wirtschaftliche Kraft eines Landes und auch den wirtschaftlichen Fortschritt eines Landes in eine Regressionsgleichung eingespeist. Das ist so ein mathematisch-statistisches Modell, mit dem man Vorhersagen machen kann. Und haben geguckt, ob die Omega-3-Zufuhr eines Landes gemessen am Fischkonsum noch zusätzlich erklärt, warum manche Kinder besser im PISA-Test abschneiden. Und das tut es in der Tat. Das hat mich sehr, sehr verblüfft, weil ich das gar nicht erwartet habe. Weil Fischkonsum ist natürlich eine sehr grob schlechtige Variable, ja, über eine Population gesehen. Mhm. Aber trotzdem zeigt der Fischkonsum eines Landes, wenn er hoch ist, dass dort auch die PISA-Werte eines Kindes, der Kinder höher sind. Mhm. Und das hängt höchstwahrscheinlich eben mit der Omega-3-Zufuhr zusammen, weil Fische in aller Regel immer noch die Hauptquelle von Omega-3 Zufuhr sind. Mhm. Wobei man wissen muss, das kommt nicht nur von Fischen, sondern die Hauptquelle von Omega-3-Fettsäuren sind dunkelgrüne Pflanzen.
Also auch Algen, oder?
Die Algen im Meer, ja, aber dunkelgrüne Pflanzen am Land genauso.
Ah, ja? Auch mit dieser DHA und EPA?
Ja, alles was dunkelgrüne Pflanzen sind, Algen im Meer und also zum Beispiel der Klassiker ist der Feldsalat, ja, da gibt es ja dieses Märchen vom Rapunzel, das kennt ja fast jeder. Und es geht so los, dass die schwangere Frau sich nach den Rapunzeln im Garten der Hexe sehnt. Ja, und da muss da jemand rüberklettern und muss die holen. Das hat physiologisch eben den Grund, dass diese dunkelgrünen Rapunzeln Hauptquellen von Omega-3-Fettsäuren waren. Auch für die Landbevölkerung. Immer schon. Ja?
Wusste ich nicht. Ja.
Ja, aber das ist so. Und diese dunkelgrünen Pflanzen sind die Ursprungsquelle. Und im Meer fressen dann eben Krill und kleine Krebse und was weiß ich was, diese Algen, und Fische fressen die Krebse und andere Fische fressen die Fische. Und deswegen sind die Fische, die am Ende der Nahrungskette stehen, Heringe und Lachse und fettreiche Fische, eben diejenigen, die dieses Omega-3 aus diesen ursprünglichen Algen anreichern. Und bei uns wären es im Prinzip auf dem Land lebende Tiere, die diese dunkelgrünen Pflanzen fressen. Also Hühner, die im Freien grasen und einen Haufen so grünes Zeug fressen, reichern das in den Eiern an. Aber wenn wir jetzt eben Eier von Batteriehühnern essen oder von Hühnern, die vor allem mit Mais gefüttert werden, dann reichern die vor allem Omega-6-Fettsäuren an. Ja? Mhm. Und so geht es durch die gesamte Nahrungsproduktion, dass wir durch die Art, wie wir uns ernähren seit 1850, sehr, sehr viel basierend auf Ölsaaten, die eben Omega-6-Fettsäuren enthalten und dadurch auch von Fleischprodukten, die von solchen Ölsaaten ernährt werden, Tiere, die von solchen Ölsaaten ernährt werden, unsere Balance von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren verschieben.
Ich habe es verstanden. Ja. Noch eine Frage. Du hast noch erwähnt, dass Omega-3 eben neuronenbildend sind, also von ankurbelt. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen nervlich am Anschlag sind.
Ja, das spielt es natürlich auch eine Rolle. Ne?
Könnte all denen, die schwache Nerven haben, eine sehr bedeutsame Sache sein, wenn sie ihren Omega-3 dazuführen würden?
Unter Umständen. Also man muss das natürlich sehr, sehr gut untersuchen, weil das kann ja auch sehr viele genetische oder andere Stoffwechselprodukte haben und einfach die Zufuhr von Omega-3 zum Drüberkippen, das ist jetzt auch nicht die Lösung, weil die Einzelsubstanzen, die man zu sich nimmt, wenn man jetzt zum Beispiel so Fischölkapseln nimmt, die enthalten häufig Quecksilber, da muss man sehr gut aufpassen, was man da überhaupt zu sich nimmt. Und da muss man sich überlegen, ist das nachhaltig? Also so Omega-3-Fettsäuren, die aus einer Algenkultur kommen, die sind durchaus nachhaltig, aber wenn man jetzt diese Fischölkapseln anguckt, bin ich mir nicht sicher, ob das immer der Fall ist. Also muss man sehr genau hingucken und dann ist es auch instabil. Also wenn man das sozusagen roh zu sich nimmt, dann oxidieren die Dinger ziemlich schnell. Ja? Und das ist auch nicht unbedingt immer die Lösung. Eigentlich wäre die Lösung eine ausgewogene, ideale Ernährung oder eine ausgewogene Ernährung, wo in der Ernährung diese Stoffe alle vorkommen, so wie das eben über Generationen hinweg der Fall war. Aber möglicherweise kann es durchaus für Menschen mit Problemen eine Idee sein, das mal gezielt zu intervenieren, sich zuzuführen. Aber das müsste man, finde ich, begleiten mit einer guten Diagnostik, um zu sehen, wie sich das Omega-3- und Omega-6-Verhältnis im Organismus entwickelt. Kann man messen, zum Beispiel in Blutblättchen, ist aber leider meines Wissens keine Kassenleistung. Sollte es eigentlich sein.
Also ich hatte hier schon, der Dr. Schmiedl zum Beispiel hat mir auch gesagt, also wenn er diese Tests macht mit Patienten, sieht er einfach katastrophale Omega-3-Werte. Und dann stellt er die Leute so ein, dass sie einen gewissen Konsum an Omega-3 zu sich nehmen, bis dann wirklich der Pegel so 1:1 ist.
Ja, Volker Schmiedl war einer von den Leuten, die solche Sachen gemessen haben in seinen Arbeiten. Und das hat mich auch davon überzeugt, dass das eine wichtige Rolle spielt. Es gibt leider viel zu wenig Daten dazu. Wir müssten das, glaube ich, sorgfältiger untersuchen. Und die Leute, die das untersuchen, müssten sich sehr tief in die Materie einarbeiten, weil es kann da eben auch Schüsse geben, die nach hinten losgehen, wenn diese Substanzen zum Beispiel nicht gut genug sind oder wenn die oxidiert sind oder wenn man sich das nicht im Kontext der gesamten, gesamten anderen Stoffe anschaut.
Da hat mir mal ein Norweger gesagt, wo ich gesagt habe, diese Lebertraumkapseln haben immer so gestunken, wenn man reingebissen hat und sagt, ja, wir haben euch nur den Müll geschickt.
Ja, ja, klar. Das ist genau das, weil das Zeug eben dann oxidiert. Ja, das merkt man dann daran, dass man irgendwelche unangenehmen Aufröpser hat, wenn das nicht mehr in Ordnung ist. Und das passiert eben sehr, sehr schnell, weil diese Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die sind sehr instabil, weil die eben ungesättigt sind und deswegen sich schnell an was anderes binden.
Ne? Gut. Aber es gibt ja so Supplemente, wo echt stabil sind für 2-3 Monate.
Ja, es gibt natürlich auch gute Supplemente. Es gibt direktes Algenöl, das kann man dann in den Kühlschrank stellen und aufessen in der Zeit. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung, stelle ich mir vor, wenn man es nicht anders hinkriegt. Aber man müsste das, finde ich, sehr, sehr gut untersuchen. Aber die Tatsache, dass sich dieses Verhältnis auf der Populationsebene eben verschiebt, das macht mir Sorge, weil das führt dazu, dass proentzündliche Syndrome und manche Demenzsyndrome gehören da eben dazu, wenn sie fortgeschritten sind, ist das ja ein Entzündungsprozess und andere Erkrankungen gefördert werden und die allgemeine Intelligenz eher abnimmt. Das weiß man, weil das Omega-3-Verhältnis in der Muttermilch stillender Mütter mit der Intelligenz der Kinder im Schulalter hochkorreliert ist.
Ich habe mal gelesen, dass wenn ein Tier sich selbst ernähren kann, dann ist es überwiegend Omega-3-lastig. Und wenn der Mensch das Tier füttert, dann füttert es überwiegend mit Omega-6. Und daher auch diese Fehlverschiebungen der Omega-3-Werte.
Ja, im Moment ist es so, weil wir eben von relativ naturnahen Bewirtschaftung von auch von Tieren weggekommen sind. Das ist eben diese Ernährung der Tiere mit relativ leicht verfügbarem Kraftfutter, Mais, Soja sind die Hauptquellen und das sind die Hauptquellen von Omega-6-Fettsäuren.
Das heißt aber auch jetzt für uns hier als Konsumenten, es ist kaum verhinderbar, dass wir diese Fehlschiebung haben von Omega-3-6-Werten in unserem Alltag.
Weiß ich nicht, das müssen wir untersuchen. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine sehr konsequente Ernährung mit Produkten aus organisch erzeugten Lebensmitteln tierischer und pflanzlicher Art unter Umständen das verändert. Das müssen wir aber untersuchen. Mir ist es nicht bekannt, dass das jemand gemacht hätte.
Wäre aber eine rigorose Einschneidung in unser bestehendes System?
Wäre es, ja. Also das wäre auch ein Grund, finde ich, die Nahrungsmittelproduktion zu überdenken und sich zu überlegen, ob man nicht auf einer politischen Ebene, ich bin jetzt kein Politiker, aber ich finde, das müssen sich die Politiker überlegen, ob nicht auf einer politischen Ebene es klug wäre, von der billigen Masse hin zu einer guten Qualität zu kommen. Und das wäre natürlich nur eigentlich durch extensive Landwirtschaft zu gewinnen. Und extensive Landwirtschaft ist teurer als die intensive, das ist ganz einfach.
Wir sperren uns lieber ein für 3 Monate, statt das Immunsystem zu stärken.
Es kommt noch dazu.
Statt auf solche wichtigen Sachen hinzuweisen. Ich finde das extrem wichtig, was du sagst. Aber gehen wir noch mal zurück zum heutigen Alltag, wo einfach die Verschiebung da ist, weil die Ernährung so ist. Würde eigentlich Sinn machen, wenn wir allen unseren Kindern im Studentenalter oder schon in der Schule eigentlich regelmäßig einen Löffel Algenöl geben würden.
Vermutlich, man müsste es untersuchen. Es ist ja nicht untersucht worden, aber ich denke, das würde Sinn machen. Genauso wie es sinnvoll war, dass damals diese ganzen Lebertran-Präparate an die Kinder verteilt worden sind. Ich glaube schon, dass das sehr sinnvoll war. Ich wüsste nicht, dass das jemals gut untersucht worden ist. Aber in der damaligen Zeit haben schon deutsche Psychiater darauf hingewiesen, dass manche psychischen Störungen unter Umständen Fettstoffwechselstörungen sein könnten. Es war kein dummer Gedanke, weil dahinter eben unter Umständen die populationsweise Verschiebung der Omega-3- und Omega-6-Verhältnisse steht, die vielleicht für die meisten relativ gut verkraftbar sind. Aber für ein paar Leute, die eben einen empfindlichen Stoffwechsel haben, zu Ausfällen führt, die dann eben entweder kognitiver Art oder psychischer Art sind.
Also ich erkenne jemanden, der jetzt angefangen hat, regelmäßig Omega-3 zu nehmen. Mhm. Eine Dame, die hat eigentlich nur einen ganz kleinen Tunnelblick von den Augen her. Mhm. Und sie sagt einfach, 15 Jahre kaum was gesehen, jetzt geht es plötzlich viel, viel besser. Solche Sachen höre ich eigentlich immer wieder.
Ja, wundert einen nicht, ne? Weil das ist eben immer da, wo neuronale Prozesse angesprochen sind, Wachstum, Lernen, ist Omega-3 extrem wichtig.
Und wenn wir jetzt die Brücke noch machen zum Eingangstitel der angehenden Demenz, dann wäre das eigentlich wichtig, irgendwo 40, 50 Jahre alt oder wenn schon man merkt, ich vergesse ständig was.
Ja, glaube ich. Könnte man mindestens ausprobieren. Also es ist auf jeden Fall nicht falsch, das mal für sich selber auszuprobieren und sich gut zu beobachten. Aber man muss gute Produkte nehmen, das ist sehr wichtig, dass es keine oxidierten Geschichten sind und dass keine Schwermetalle dabei sind.
Richtige Produkt. Gut, das andere noch, macht es Sinn, zuerst zum Arzt zu gehen und sagen, ich möchte den Omega-3-Pegel einstellen lassen, ich möchte ihn messen, um exakt so viel zu nehmen, dass ich dann wirklich den absolut gesunden Wert habe?
Das würde ich machen, ja. Also ich mache das auch immer wieder regelmäßig, so einmal im Jahr oder so, dass ich mir das einfach bestimmen lasse, was mich interessiert. Und das würde ich auf jeden Fall machen, weil man daran erkennen kann, ob sich da überhaupt was verschiebt und verändert. Das sind ja langfristige Prozesse, geht nicht von heute auf morgen. Und das Omega-6-zu-3-Verhältnis in den Blutblättchen ist eine ganz einfache Untersuchung, aber die muss man eben extra machen. Das wird aus den Erythrozytenmembranen, also aus den roten Blutkörperchen, wird das gewonnen. Das ist eine spezielle Laboruntersuchung, die man machen kann. Kostet nicht viel, aber das sollte man, glaube ich, machen. Und an dem würde man auch sehen, ob sich irgendwas verändert. Und dann kann man das ja mit seinem eigenen Befinden und mit wahrgenommenen Veränderungen korrelieren.
Eine unglaublich wertvolle Präventivmaßnahme, eigentlich schon, wenn man es weiß.
Ist ja vor allem nicht wahnsinnig kompliziert und auch nicht teuer. Ja.
Ganz herzlichen Dank, lieber Professor Dr. Harald Wallach. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört, wir haben viel zu viel Omega-6 wahrscheinlich in unserer Ernährung drin. Also es ist so, außer wir konzentrieren uns auf Bio-Nahrungsmittel aus der Umgebung, Demeter-Qualität, wir viel Gemüse essen, richtig grünes Zeug, dann kann das Verhältnis durchaus stimmig sein. Wenn wir das aber nicht so machen, scheint es wahrscheinlich zu sein, dass wir viel zu viel Omega-6 in unserem Körper drin haben und eben dann diese Problematiken haben, wie Entzündungsprozesse im Körper, wo ja eine Volkskrankheit schlechthin darstellt, oder eben zu wenig Omega-3, dass eben gewisse Neuronenverbindungen nicht mehr so schnell wachsen, die Intelligenz abnimmt oder eben auch eine Demenzgefahr besteht. Und all dies ließe sich lösen, wenn man einfach mal zum Arzt geht und sich diesen Omega-3-zu-6-Verhältnispegel bestimmen lässt und dann supplementiert auf den richtigen Pegel von Ihrem Arzt verschrieben. So, das war's zur heutigen Sendung. Danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Professor Wallach. Alles Gute, bis zu einem anderen Mal. Auf Wiedersehen miteinander.